Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon ist Simon Loy. Überraschung in Den Haag. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal spricht zwei ehemalige hohe kroatische Funktionäre frei. Kriegsgefahr im Nahen Osten. Israel ruft tausende Reservisten zu den Waffen. Ägypten fordert Palästinenser und Israeli zu einem Waffenstillstand auf. Beitrag zur Schweizer Atomdebatte. Die Grünen reichen ihre Initiative zum Atomausstieg ein. Weg frei für Neuwahlen. In Japan löst Ministerpräsident Noda das Parlament auf. Tagesgespräch. Der Schweizer Mittelstand hat es zunehmend schwerer. Lohnerhöhungen bringen nichts. Was ist zu tun? Antworten vom Direktor der Denkfabrik Avenir Suisse von Gerhard Schwarz um 1. Wende am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag. Die Richter sprechen den kroatischen Ex-General Ante Gotovina und Mladen Markac, den ehemaligen Chef der kroatischen Sonderpolizei, frei in zweiter Instanz. Letztes Jahr waren die beiden zu 24 bzw. 18 Jahre Gefängnis verurteilt worden wegen Kriegsverbrechen. Ich bin jetzt mit Elsbeth Gucker verbunden, die für uns die Prozesse am Jugoslawien-Tribunal verfolgt. Wie kam es zu diesem erstaunlichen Urteil in zweiter Instanz?
Die Berufungsrichter, die waren einfach der Meinung, dass die vorhandenen Beweise erstens nicht stichhaltig genug sind und zweitens, dass die von den Richtern in erster Instanz falsch interpretiert wurden. Es geht dabei in erster Linie um Artillerieangriffe, die werden von den Berufungsrichtern jetzt anders bewertet. Ante Gotovina und Mladen Markac, die mussten sich ja für die Vertreibung der serbischen Bevölkerung in Kroatien, in der Krajina, verantworten für diese sogenannte Operation Sturm im Jahr 1995.
Die beiden trifft also keine Schuld für diese ethnischen Säuberungen in diesen Dörfern.
Das ist tatsächlich so. Die Richter der ersten Instanz, sie haben Gotovina und Markac deswegen zu 24 respektive 18 Jahren verurteilt, weil sie es als bewiesen erachteten, dass die beiden zusammen mit dem verstorbenen kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman, dass die eine kriminelle Organisation gebildet hätten und als solche die Vertreibung der serbischen Bevölkerung in Südkroatien beschlossen hätten. Für die Berufungsrichter sieht es heute anders aus. Der Tatbestand der kriminellen Organisation, dieser sei überhaupt nicht bewiesen und abgesehen davon hätten selbst Expertenzeugen das Artilleriefeuer auf die Dörfer nicht zweifelsfrei interpretieren können, so das Urteil heute Morgen. Deshalb wurden nun die Beweise vom Tisch gefegt und die beiden Kroaten freigesprochen. Allerdings muss man vielleicht doch noch sagen, so eindeutig war das Urteil der Berufungsrichter nicht. Zwei von den fünf Richtern, die hatten eine andere Meinung.
Elsbeth Gucker, ist dieser Freispruch nicht eine Schlappe für das Jugoslawien-Tribunal?
Ja, man kann auch sagen, die Berufungsrichter haben streng nach dem juristischen Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten gehandelt. Für die einen mag es eine Schlappe sein, für die anderen ein fairer Prozess. Ich habe vorhin kurz mit Stefan Weschby gesprochen. Das ist ein Schweizer Ankläger, der während des Prozesses gegen Gotovina Teil des Anklageteams war. Er sagte mir, dass dieses Urteil halt einfach auch zeige, wie komplex das Ganze ist und wie schwierig es sei, Artillerieattacken vor einem Gericht zu beweisen. Übrigens ist es so, dass es am Jugoslawien-Tribunal schon einmal etwas Ähnliches gegeben hat, nämlich bei Tihomir Blaškić, einem ebenfalls kroatischen General. Dessen Strafe wurde von 45 auf 9 Jahre reduziert.
Vielen Dank, Elsbeth Gucker, für diese Informationen. Wie reagiert man in Kroatien wie in Serbien auf die beiden Freisprüche? Antworten nach weiteren wichtigen Meldungen mit Christian Löscher.
Die gegenseitigen Angriffe zwischen der israelischen Armee und Palästinensern sind auch während des Besuchs des ägyptischen Ministerpräsidenten Kandil im Gazastreifen weitergegangen. Zuvor hatte Israel eine Waffenruhe während des Besuchs angekündigt, weil diese nicht eingehalten wurde, reiste Kandil vorzeitig ab. Er hatte sich mit Vertretern der Hamas getroffen und ihnen seine volle Unterstützung zugesagt. Israels Armeeführung berief wegen des Konflikts 16.000 Reservisten ein, wie das israelische Radio berichtete. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat Israel und die Palästinenser zum Ende der Gewalt aufgefordert. In der Schweiz haben die Grünen und weitere Organisationen ihre Volksinitiative für den Atomausstieg eingereicht, mit rund 125.000 Unterschriften. Das Begehren verlangt maximale Laufzeiten für alle AKWs und ein Verbot neuer Kernkraftwerke. Das Werk Betznau soll ein Jahr nach Annahme der Initiative außer Betrieb genommen werden. Für die übrigen Reaktoren legt das Begehren die Laufzeit auf 45 Jahre fest. Das letzte Kernkraftwerk würde damit im Jahr 2029 abgeschaltet. Der Bundesrat legte sich nicht darauf fest, wann die AKWs vom Netz gehen sollen. Für die Mehrheit der Stimmberechtigten war von den drei Abstimmungsvorlagen vom 23. September jene über die Musikförderung die wichtigste. Das ergab die Vox-Analyse, für die das Forschungsinstitut GFS Bern 1500 Personen befragt hatte. Die Musikförderung wurde deutlich angenommen. Ein klares Nein gab es bei der Abstimmung zur Vorlage über den Schutz vor dem Passivrauchen. 90% der Raucher sagten Nein, aber auch knapp 60% der Nichtraucher lehnten die Initiative ab. Laut Vox-Analyse war bei der Initiative «Sicheres Wohnen im Alter», die verworfen wurde, die persönliche Situation ausschlaggebend. Die Mehrheit der Hauseigentümer stimmte zu, die Mieterinnen und Mieter dagegen lehnten sie deutlich ab. Schweizer Wirtschaftsverbände machen sich stark für den freien Personenverkehr mit der EU. Für den Verband der Arbeitgeber, den Gewerbeverband und den Wirtschaftsdachverband Economy Suisse hat sich gezeigt, dass die positiven Seiten überwiegen würden. Die Schweizer Wirtschaft sei seither überdurchschnittlich gewachsen, ohne an Wettbewerbsfähigkeit verloren zu haben. Negative Folgen wie überfüllte Züge, Wohnungsnot oder Zersiedelung fielen weniger ins Gewicht. Zusammen wollen die Wirtschaftsverbände deshalb gegen alle Initiativen antreten, die die Zuwanderung beschränken wollen. Das Sparpaket des Bundesrates stößt auf Widerstand. Die Sozialkommission des Ständerates ist dagegen, dass auf Kosten der AHV gespart werden soll. Der Bundesrat will, dass die Schulden der IV beim AHV-Fonds, welche der Bund übernommen hat, nur noch zu 1% verzinst werden, statt zu 2%. Mit der Massnahme würde nach Angaben des Bundesrates der Bundeshaushalt jährlich um 142 Millionen Franken entlastet. Die Pensionskassen lehnen die Abzocker-Initiative ab. Über sie wird im nächsten März abgestimmt. Der Verband der Pensionskassen findet es übertrieben, dass die Pensionskassen ausschließlich im Interesse ihrer Versicherten abstimmen und offenlegen müssten, wie sie gestimmt hätten. Das übersteige auch die Kapazitäten vieler Pensionskassen und führe zu einem großen Aufwand und zusätzlichen Verwaltungskosten. Die Pensionskassen hätten nur einen Anteil von 6% am Aktienmarkt. Der japanische Ministerpräsident Noda hat das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Die Wahlen sollen am 16. Dezember stattfinden, ein halbes Jahr vor dem regulären Termin. Bei den Wahlen droht Nodas demokratischer Partei eine schwere Niederlage. Nach Umfragen hat Nodas Widersacher, der rechtskonservative Chef der liberal-demokratischen Partei Shinzo Abe, gute Chancen auf einen Wahlsieg. Nodas Partei hatte die Liberaldemokraten erst 2009 von der Macht verdrängt, nach mehr als 50 Jahren fast ununterbrochener Herrschaft.
12.38 Uhr, hier geht's weiter mit dem Urteil, das aus zwei kroatischen Kriegsverbrechern wieder Kriegshelden macht. Der Angst in Tel Aviv vor dem Beschuss aus dem Gazastreifen.
Eine Sirene geht los. Man muss sich dann ins Treppenhaus flüchten oder eben in einen Bunker oder sich am Boden legen und die Arme über den Kopf legen, was gestern auf den Straßen Tel Avivs zu sehen war.
Und in diesem Zusammenhang stellen wir die Frage, welche Rolle kann Ägypten spielen im Konflikt? Dann die Atomausstiegsinitiative der Grünen. Unnötig, weil das Parlament doch schon die Energiewende beschlossen hat? Nein, sagen die Initianten.
Das größte Risiko ist genau das, dass eben vergessen wird, dass die alten AKWs nun vom Netz müssen. Denn je länger sie laufen, desto größer wird die Gefahr für die Bevölkerung.
Schließlich Nachbetrachtung zur Rauchverbotsinitiative. Alt dagegen, jung dafür. Erstaunlich eigentlich. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.547 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,44 gehandelt, der Dollar zu 94,67 Rappen. Das Wetter über dem Flachland liegt auch am Nachmittag immer noch an zahlreichen Orten Nebel, sonst ist es sonnig und mild. Unter dem Nebel bleibt es kühl mit 5 Grad, sonst wird es 9 bis 13 Grad mild. Morgen Samstag ist es im Mittelland neblig, sonst scheint die Sonne. Am Nachmittag ziehen einige Schleierwolken auf. Am Sonntag geht es mit Nebel, Sonne und Wolkenfeldern weiter. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 und 11 Grad.
Zu wenig eindeutig sind also die Beweise, dass die beiden kroatischen Generäle Ante Gotovina und Mladen Markač schwerste Kriegsverbrechen begangen haben. Darum sind sie nun freie Männer. Gotovina galt in Kroatien stets als Volksheld, auch als ihn das Jugoslawien-Tribunal letztes Jahr zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt hatte. Entsprechend hoffte man in Kroatien auf eine Strafmilderung in zweiter Instanz. Nun gab es sogar einen Freispruch. Frage an unseren Korrespondenten Walter Müller. Wie reagiert man in Kroatien darauf?
Der Jubel in Kroatien war riesig und am kroatischen Staatsfernsehen nur strahlende Gesichter zu sehen. Bereits in der Nacht versammelten sich im ganzen Land die Kriegsveteranen und verfolgten dann die Urteilsverkündung am großen Bildschirm. Sie konnten den Freispruch ihres Helden kaum fassen. Und Staatspräsident Ivo Josipovic betonte in einer Rede, und das ist wichtig, nun sei bestätigt, dass Kroatien einen gerechten und ehrenvollen Krieg geführt habe und dass es keine ethnischen Säuberungen gegeben habe in Kroatien. Die Regierungsmaschine ist bereits auf dem Flug, um die beiden Generäle in Den Haag abzuholen. Sie werden also noch heute in Zagreb eintreffen.
Gotovina sollte ja ursprünglich auch wegen der Vertreibung von gegen 200.000 Serbinnen und Serben ins Gefängnis. Um die 1.000 wurden ermordet. Was bedeutet Gotovinas Freispruch denn nun für Serbien?
Ja, für Serbien ist das ein schwerer Schlag. Vor allem für die vielen serbischen Familien, die 1995 aus Kroatien flüchten mussten. Denn es gab Kriegsverbrechen in Kroatien und die Frage ist nun, wer diese verfolgen wird. Und ja, einmal mehr wird sich Serbien nun ungerecht behandelt fühlen. Und einmal mehr wird man hier in Belgrad oder in Serbien dem Jugoslawien-Tribunal vorwerfen, nur ein antiserbisches Instrument zu sein. Der Freispruch sei ein Skandal, sagte ein serbischer Politiker heute Vormittag. Und kommt dann noch hinzu, dass sich Serbien und Kroatien gegenseitig wegen Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof verklagt haben. Mit dem Freispruch von Gotovina und Markač ist die serbische Klage wohl nun chancenlos. Kurz, Serbien sieht sich auf der ganzen Linie im Hintertreffen, was eine Normalisierung der belasteten Nachbarschaftsbeziehungen mit Kroatien zusätzlich erschweren wird, nachdem sich in den letzten Jahren diesbezüglich doch einiges verbessert hatte.
Das sagt unser Korrespondent Walter Müller in Belgrad. Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In 17 Minuten ist es 13 Uhr. Israel hat wegen des Gaza-Konflikts nun also 16.000 Reservisten zu den Waffen gerufen. Offenbar sind auch Panzer und anderes schweres Geschütz auf dem Weg in den Gazastreifen am Mittelmeer. Israel droht seit Mitte Woche mit einer Bodenoffensive gegen militante Palästinenser. Ich fragte die Journalistin Gisela Dax in Tel Aviv, ob eine Bodenoffensive unmittelbar bevorstehe.
Bisher ist die Rede von dem Einzug von 16.000 Reservisten. Möglicherweise kann die Zahl auf 30.000 aufgestockt werden. Aber es ist wohl eher eine Bereitstellung dieser Kräfte. Ein direkter Einzug und Einmarsch steht im Augenblick jetzt nicht auf dem Programm, aber das könnte durchaus in den nächsten Tagen passieren.
Das heißt, die Israelis, die bauen da eine Drohkulisse auf, könnte man sagen. Was ist denn genau das Ziel? Was wollen sie damit erreichen?
Das Ziel insgesamt der Militäroffensive ist es, die Abschreckung Israels wieder aufzubauen gegenüber der Hamas. Sie am liebsten also in die Knie zu zwingen und damit die Hamas am Schluss bettelt und sagt, bitte, bitte hört auf, jetzt uns hier weiter zu beschießen. Aber letztendlich ist es die Entwaffnung der militärischen Strukturen der Hamas, also die Abschussrampen der verschiedenen Raketen, die Raketen selber, soweit man das kann, um einfach da Einhalt zu gebieten.
Wie ist eigentlich die Haltung in der Bevölkerung? Findet sie diesen Reservisteneinzug richtig?
Also die Bevölkerung ist im Augenblick sehr stark dafür, die Hamas weiter zu entwaffnen. Die Bevölkerung ist dafür, dass die Raketenbeschüsse im Süden des Landes, die ja dieser Offensive vorausgingen, dass die aufhören. Wie der richtige Weg dazu ist, da wird auch hier darüber gestritten, ob es nicht andere Wege gäbe, um einen haltbaren, stabilen Waffenstillstand zu erreichen. Da gibt es auch Stimmen, die sagen, vielleicht soll man auch verhandeln, wenn es denn möglich wäre mit der Hamas, was keine einfache Frage ist. aber es ein Stadium erreicht, wo die Menschen sagten, wir müssen irgendwas tun, um die Bevölkerung im Süden vor diesen Angriffen zu schützen, wie immer das auch zu bewerkstelligen sei. Also in der jetzigen Phase noch ist eine große Unterstützung da, für mehr Sicherheit zu sorgen. Und ich glaube, gestern, was in Tel Aviv passiert war, hat es eher noch verstärkt im Augenblick.
Sie selber leben in Tel Aviv. Dort haben erstmals seit über 20 Jahren Raketen eingeschlagen. Wie erleben Sie diesen Konflikt jetzt?
Ja, es ist kein schönes Gefühl. Also wenn die Sirene plötzlich hier losgeht und man muss sich selber in Sicherheit bringen, das war in Tel Aviv schon gestern irgendwie ein Schock und man hat zum ersten Mal tatsächlich selber gespürt, was die Bevölkerung im Süden des Landes, und davon wird eigentlich immer berichtet, aber es ist nicht das Gleiche, das immer nur zu hören, was die Bevölkerung im Süden des Landes seit vielen Jahren und sehr verstärkt und intensiv in den letzten Monaten immer wieder erlebt hat, nämlich eine Sirene geht los. Man muss sich dann ins Treppenhaus flüchten oder eben in einen Bunker oder sich am Boden legen und die Arme über den Kopf legen, was gestern auf den Straßen Tel Aviv zu sehen war. Und das hat nochmal eine neue Dimension hineingebracht, nämlich durch die erweiterte Reichweite der Raketen der Hamas.
Das sagt die Journalistin Gisela Dax. Sie ist in Tel Aviv zu Hause. Auf der Seite der Palästinenser hat Ägypten seine Unterstützung für die Palästinenser bekundet. Um diese Unterstützung zu bekräftigen, ist der ägyptische Ministerpräsident Hisham Kandil heute in den Gazastreifen gereist. Die neue ägyptische Regierung verfolgt damit eine neue Politik, verglichen mit dem Regime des ehemaligen Präsidenten Mubarak. Ich fragte die Journalistin Astrid Frevel in Kairo, was versucht die neue ägyptische Regierung um Präsident Mursi da?
Das Ziel des Besuches ist ganz klar ein zweifaches. Der Regierungschef will einmal die Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen bekunden und zum Zweiten dann ganz klar auch eine neue Politik der neuen Regierung. Man steht diesmal zu den Palästinensern, nicht wie vor 4 Jahren beim letzten Krieg im Jahre 2008. Als Ägypten den Gazastreifen auch abgeriegelt hat und damit indirekt mindestens die Militäroffensive der Israeli unterstützt hat.
Welche Optionen hat Ägypten denn in diesem Konflikt?
Ägypten hat vor allem die Option, dass man jetzt ein anderes politisches Gewicht hat. Früher war es immer so, dass man gesagt hat, es sei ja kein demokratisches Regime. Und jetzt steht doch hinter Morsi auch die Bevölkerung. Und er hat damit auch das Gewicht, dass er den Streifen offen lassen kann. Und damit haben die Palästinenser die Möglichkeit, dass sie Verwundete nach außen transportieren. Und auf der anderen Seite, dass aber auch Leute hineinkommen, um ihre Solidarität zu zeigen. Bereits ist die Rede von weiteren Politikern, die nach Gaza reisen wollen, auch aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Tunesien.
Was sind denn die Risiken einer solchen Grenzöffnung?
Die Risiken sind natürlich klar, dass es, wenn die Situation weiter eskaliert, dass es zu einem auch großen Flüchtlingsstrom kommen könnte. Darum gibt es natürlich auch ein zweites Gleis dieser Strategie, die darin besteht, das wird nicht öffentlich gemacht, aber dass Geheimdienste und Sicherheitsleute auch dabei sind, auf verschiedenen Wegen zu versuchen, die Situation im Griff zu behalten, dass es nicht eskaliert, und zwar mit Hamas und auch mit Israel.
Könnte es auch sein, dass Islamisten zum Beispiel diese Grenzöffnung nutzen, um in den Sinai, diesen doch rechtsfreien Raum, zu gelangen?
Das Problem ist ein grundsätzliches. Also Gaza ist eine offene Wunde, die immer eine Gefahr darstellt. Und das ist jetzt schon so, dass islamistische Extremisten Gaza als Vorwand für Anschläge nehmen. Also das ist ein latentes Problem, das schon immer da ist.
Präsident Mursi, der ägyptische Präsident, ist ja von verschiedenen Seiten unter Druck, abhängig von den USA, die aber in diesem Fall klar auf der Seite Israels stehen. Er ist aber auch innenpolitisch unter Druck von den Islamisten. Eigentlich gibt es da kaum einen Ausweg aus diesem Dilemma.
Innenpolitisch steht er nicht von einer einzelnen Gruppierung unter Druck. Es gibt kein Thema in Ägypten, wo sich die Bevölkerung so einig ist wie das Thema Palästina. Also das werden wir auch heute Nachmittag mit einer großen Solidaritätskundgebung sehen. Da ist es nicht eine politische Gruppierung, die hinter ihm steht und verlangt grundsätzlich die Bevölkerung, dass man eine andere Politik macht als das Vorgängerregime. die sich dadurch auszeichnet, dass man die eigenen Interessen in den Vordergrund stellt und die Interessen der Palästinenser und nicht die Interessen der anderen als Erfüllungsgehilfe sozusagen.
Aber die Situation mit den USA, die ist schwierig.
Die ist schwierig, man nimmt aber dafür eine gewisse Distanz zu Amerika in Kauf. Das ist auch eine Politik, die vom Großteil der Bevölkerung akzeptiert wird, weil man auch eingesehen hat, dass zum Beispiel auch Obama, auf den man große Hoffnungen gesetzt hat, in diesen ganzen 4 Jahren ist überhaupt nichts geschehen, um eine Lösung der Palästinenserfrage weiterzubringen.
Das sagt Astrid Frevel, die für die Basel Zeitung aus Kairo berichtet. Auf drs.ch halten wir Sie über die neuesten Entwicklungen in diesem Konflikt auf dem Laufenden. Der Atomausstieg ist eigentlich beschlossene Sache bei uns. Bundesrat und Parlament haben Ja gesagt. Doch die Erinnerung an Fukushima verblasst, die Angst vor der Atomenergie schwindet, wie Umfragen zeigen. Es wird immer klarer, dass der Weg zu einer Energieversorgung ohne Atomstrom steinig sein wird. In diesem Klima wollen die Grünen den Atomausstieg nun vom Volk besiegeln lassen. Erweist sich ihre Initiative als Eigentor? Christian von Burg.
Die Angst der Schweizer Bevölkerung vor einem Unfall in einem Atomkraftwerk ist gesunken. Sie ist unterdessen wieder so groß wie vor Fukushima, wie eine Umfrage des Forschungsinstituts GFS zeigt. Ist es für die Grünen also nicht ein großes Risiko, eine Atomausstiegsinitiative vors Volk zu bringen? Regula Ritz, die Co-Präsidentin der Grünen, sieht das nicht so.
Das größte Risiko ist genau das, dass eben vergessen wird, dass diese AKWs, die alten AKWs, nun vom Netz müssen. Denn je länger sie laufen, desto größer wird die Gefahr für die Bevölkerung.
Die Grünen verlangen deshalb mit der Atomausstiegsinitiative verbindliche Laufzeiten für die Atomkraftwerke. Betznau soll schon ein Jahr nach Annahme der Initiative vom Netz. Die übrigen Anlagen sollen maximal 45 Jahre laufen. Das heißt, Leibstadt, das jüngste Kernkraftwerk der Schweiz, müsste schon 2029 als letztes abgeschaltet werden. Wie weit der Strom dann aus erneuerbaren Energien gedeckt werden kann, ist unklar. Bastien Giraud, Vizepräsident der Grünen, ist überzeugt, trotz dieser offenen Frage eine Mehrheit beim Schweizer Volk zu finden.
Es gibt natürlich schon auch Herausforderungen, die man angehen muss, aber es gibt auch ganz viele Lösungen und es gibt auch ganz viele Erfolgsbeispiele. Wir haben sowohl in der Windenergie als auch in der Solarenergie haben wir starke Verbesserungen der Technologie. Und wenn ich auch bei den städtischen Elektrizitätswerken schaue, dann überwiegen die Chancen, die man sieht, die Risiken.
Und dennoch, es gibt verschiedene Atomstrombefürworter, die sich jetzt schon auf die Abstimmung freuen. Denn sie sind sicher, dass die Angst der Bevölkerung vor einem zu schnellen Ausstieg größer ist als die Angst vor der Atomenergie generell. Und es gibt auch Kritiker der Kernenergie, die die Atomausstiegsinitiative der Grünen aus taktischen Gründen für ungeschickt halten. SP-Mann Erik Nussbaumer etwa, der Präsident der Nationalrätlichen Energiekommission, möchte die Frage der Laufzeitbeschränkung lieber im Parlament regeln. Giraud gibt sich gelassen.
Wenn jetzt Erik Nussbaumer findet, man sollte keine Initiativen machen und er mischelt das lieber im Parlament, das ist eine Person, die das sagt, die SP selber unterstützt klar diese Initiative.
Was Giraud nicht sagt, natürlich geht es den Grünen mit ihrer Initiative auch darum, sich selber in der Diskussion um den Atomausstieg wieder stärker ins Rampenlicht zu bringen. Ob diese Rechnung aber auch langfristig aufgeht, bleibt vorerst offen.
Über den Weg zu einer atomstromfreien Zukunft wird auf linksgrüner Seite also noch gestritten, doch auch der bürgerliche Think Tank Avenir Suisse ist mit dem Ausstiegsplan des Bundesrates nicht zufrieden, wie sich heute am 1. Nationalen Kongress über erneuerbare Energien in Bern zeigte. Priscilla Imboden.
Der Staat mische sich viel zu stark ein, um den Atomausstieg herbeizuführen. Das sagt Urs Meister, Energieexperte der Wirtschaftsdenkfabrik Avenir Suisse.
Was mir fehlt in diesem Paket ist das Thema Markt. Außerdem ist das Paket sehr schweizbezogen. Man geht ein bisschen davon aus, dass die Schweiz in Energiefragen so etwas wie eine Insel darstellt. Ist sie aber nicht. Also ich glaube, da muss das Paket noch ein bisschen offener werden, auch für internationale und marktliche Fragen.
So erhielten viele Haushalte und KMU heute von ihrem Stromversorger Strom, der billiger sei als auf dem freien Markt. Da fehle der Anreiz zu sparen. Auch beim Produzenten wünscht sich Urs Meister mehr marktbasierte Anreize.
Bei der Förderung von erneuerbaren Energien würde ich viel stärker auf andere Instrumente setzen. Also das allerbeste Instrument ist letztlich das CO2-Zertifikat, das die Strompreise erhöht und schon gewisse Anreize gibt für den Ausbau erneuerbaren Energien.
Ferner würde er nicht auf die kostendeckende Einspeisevergütung setzen, die Abnahmepreise für erneuerbare Energie garantiert, sondern auf ein Quotenmodell. Damit würde der Staat den Stromversorgern vorschreiben, wie viel Strom sie aus erneuerbarer Energie liefern sollen, aber nicht, ob es Wind, Wasser oder Sonnenenergie sein soll. Die Schweiz solle es unterlassen, wie im Ausland den Strommarkt zu verzerren, sagt Urs Meister von Avenir Suisse. Das sehen die Umweltschutzverbände anders. Sie unterstützen den Weg, den der Bundesrat für den Atomausstieg vorgeschlagen hat, wünschen sich aber eine forschere Gangart. Zum Vorschlag der Avenir Suisse sagt Patrick Hofstetter vom WWF.
Die Marktsysteme, welche Avenir Suisse vorstellt, die sind tatsächlich auf dem Papier wunderbar, würde ich sofort unterschreiben, sind aber in der Realität, wie wir sie heute in der Schweiz und insbesondere in Europa haben, schlicht nicht mehr umsetzbar.
Vor 50 Jahren hätte dieser Vorschlag Sinn gemacht, sagt Patrick Hofstetter. In der Zwischenzeit hätten aber viele Länder Europas in den Markt eingegriffen.
Unsere Nachbarländer haben den Markt ausgeschaltet, haben entsprechend alternative Systeme aufgebaut. Das heißt, es gibt keine Marktpreise, die wirklich die Wahrheit sagen würden und somit keine sinnvollen Signale zurückgeben. Somit hat die Schweiz eigentlich gar keine andere Wahl, als ähnliche Systeme, wie sie in den Nachbarländern bereits bestehen, ebenfalls einzuführen.
Der Atomausstieg ist beschlossene Sache. Nur wenige stellen ihn in der Schweiz noch öffentlich in Frage. Wie die Energiewende herbeigeführt werden soll, darüber gehen die Ansichten aber noch weit auseinander.
Und auch diesen Bericht finden Sie ab etwa 14:30 im Internet, wie diese ganze Sendung zum Nachhören und oder runterladen. rendezvous.drs.ch ist unsere Adresse. Sie hören Rendezvous auf DRS 1, DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle 3:1. Wer stimmte am 23. September wie zu welcher Vorlage? Die Vox-Analyse nimmt jeweils nach den Urnengängen das Stimmverhalten der Schweizerinnen und Schweizer unter die Lupe. Und da zeigt sich bei der Initiative «Sicheres Wohnen im Alter» wie auch bei der Vorlage «Schutz vor Passivrauchen» spielt die persönliche Situation eine Rolle. Aber nicht nur. Oliver Washington hat sich die Analyse genau angeschaut.
Vor allem die Raucher sagten beim letzten Abstimmungswochenende dezidiert Nein. Die grosse Mehrheit der Raucher stimmte gegen die Initiative «Schutz vor Passivrauchen». Vielleicht, weil sie sich bereits heute immer wieder benachteiligt fühlen. Sicher aber sind sie der Meinung, die unterschiedlichen kantonalen Regelungen, wo geraucht werden darf und wo nicht, reichen aus. Von einer schweizweit einheitlichen Regelung wollten sie nichts wissen. Neben der direkten Betroffenheit spielte die Frage der Freiheit eine entscheidende Rolle, ob jemand Ja oder eben Nein sagte. So werteten auch viele Nichtraucher die Initiative als einen zu massiven Eingriff in die persönliche Freiheit und befürchteten einen Verbotsstaat aufziehen. Diese Befürchtung überzeugte vor allem auch ältere Menschen über 70, ein Nein in die Urnen zu legen. Die Initiative hatte aber auch Sympathisanten. Leute mit einem höheren Bildungsstand sagten eher ja und auch linke Wählerinnen und Wähler mit einem größeren Vertrauen in staatliche Regelungen. Und, wohl für viele überraschend, auch junge Erwachsene sagten eher ja. Viele stimmten ja, weil sie das Rauchen persönlich ablehnen, weil sie sich durch den Rauch gestört fühlen. Die persönliche Betroffenheit spielte auch bei der Initiative «Sicheres Wohnen im Alter» eine entscheidende Rolle. Diese Initiative wollte Hausbesitzern im AHV-Alter einen Systemwechsel ermöglichen. Sie hätten wählen können, ob sie weiterhin den eigenen Mietwert versteuern wollen oder nicht. Diejenigen, die sich von dieser Forderung persönlich angesprochen fühlten, sich als einen Vorteil erhofften, stimmten mit grosser Mehrheit zu. Das waren viele Hausbesitzer und auch einige Mieter. Wer hingegen die Initiative für unwichtig hielt, lehnte sie in der Regel auch ab. Das führte am Schluss zu einer knappen Nein-Mehrheit.
Oliver Washington. 13 Uhr. Gleich Thema bei uns im ersten und vierten. Wer heute zum Mittelstand gehört, hat's nicht einfach. Es droht der soziale Abstieg. Alleine mit einer Berufslehre kommt man heute nicht mehr weit, sagen Prognostiker von Avenir Suisse. Der strapazierte Mittelstand nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christian Lüscher.
In der größten israelischen Stadt Tel Aviv ertönen erneut Sirenen und warnen vor einem Raketenangriff aus dem palästinensischen Gazastreifen. Der ägyptische Ministerpräsident Kandil hat seinen Solidaritätsbesuch im Gazastreifen vorzeitig beendet. Der kroatische Ex-General Ante Gotovina und ein weiterer General sind vom UNO-Kriegsverbrechertribunal freigesprochen worden. Die beiden waren in erster Instanz wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen die serbische Bevölkerung in Kroatien verurteilt worden. In der Schweiz haben die Grünen und weitere Organisationen ihre Volksinitiative für den Atomausstieg eingereicht. Das Begehren verlangt maximale Laufzeiten für alle AKWs und ein Verbot neuer Atomkraftwerke. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr. In der Region Bern ist die Hauptstraße zwischen Langenthal und Rockwil zurzeit in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Puy-du-Chèvre und Palaisieux auf der Linie Lausanne-Freiburg ist unterbrochen. Reisende von Genf Flughafen und Lausanne nach Bern, Zürich und Luzern reisen via Biel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.